was vielleicht in der Bibel so über, also ich hoffe, ich erschrecke Sie jetzt nicht, aber ich bin nicht immer so im Einklang mit dem, was da so steht und was dir gesagt, Mensch, ist, was gut ist und Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein. Ich erlebe bei mir, dass ich davon abweiche. Und ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn Sie alle aufstehen würden und sagen, was, das ist bei mir ganz anders, ich weiche nie davon ab. Nicht ein Jota werde ich von Gottes Wort und von den Pfaden der Liebe und Gerechtigkeit jemals abgewichen sein. Wir werden uns da, glaube ich, einig. Und manche Menschen sagen sogar, ich gehe deswegen nicht mehr in die Kirche, weil mir da ständig vorgehalten wird, wie ich eigentlich zu leben hätte und wie es eigentlich richtig wäre, aber ich kriege das nicht hin. Und weil ich das nicht hinkriege, will ich mir das auch nicht jeden Sonntag wieder aus Brot schmieren lassen, dass es bei mir eben nicht so läuft oder anders läuft. Und wenn Sie mal zurückgucken, vielleicht in Ihr eigenes Leben, da ist ja vielleicht das ein oder andere auch schon anders gelaufen. Und jetzt kommt ganz früh in der Predigt, eigentlich spart man sich das immer bis zum Ende auf, den Trost und wo man die Menschen wieder reinholt und sagt, so ist alles nicht so schlimm, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Das kommt jetzt ganz früh, denn das ist die Grundlage, die wir jetzt brauchen, um uns gemeinsam mit diesem Predigttext weiter zu beschäftigen. In der Bibel geht es auch sofort mit dem ersten Verstoß los. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, da ist in der Bibel von vorn bis hinten alles wohl geregelt und keiner verstößt gegen Gottes Wort und wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. Amen. Sondern Gott schafft die Welt in diesen zwei berühmten Überlieferungen, die Sie beide kennen. Und in dieser einen Überlieferung ist es eben so, dass er Adam und Eva in das Paradies setzt. Schön, zwei Menschen im Paradies, die haben alles, die könnten glücklich und zufrieden sein. Sie brauchen sich nur kurz an Gottes Wort halten, nämlich von diesem einen Baum der Erkenntnis nicht zu nehmen. Machen sie aber nicht. Das ist einfach, also gestatten Sie es mir, ich glaube, es ist langweilig. Es ist langweilig, wenn man einfach gesagt bekommt, du darfst alles machen, aber das nicht, dann ist es doch gerade spannend, das zu tun. Also eine höhere Spannung hätte Gott diesen beiden Menschen, Adam und Eva, damals im Paradies gar nicht auferlegen können. Und vielleicht hat er sogar gewollt, ich glaube, diese Interpretation ist relativ selten vertreten, vielleicht hat er sogar gewollt, dass sie sich dagegen verhalten. Hat sie herausgefordert, hat gesagt, ihr sollt das nicht, so wie Eltern das manchmal sagen, aber an die Keksdose gehst du nicht. Das ist die spannendste Keksdose. Natürlich kaum haben die Eltern die Tür hinter sich geschlossen. Bei uns stand die Keksdose immer ziemlich gefährlich hoch oben auf dem Schrank. Aber natürlich ging man da dran, ist doch klar, die war ja verboten. Eine Herausforderung also, die darin liegt, sich eigentlich nach einer einfachen Regel zu verhalten und doch begleitet von diesem Wunsch zu sehen, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht mache. Im Evangelium, was wir eben gelesen bekommen haben von Michaela Frey, haben wir zwei Sachen nochmal ganz deutlich gehört. Im Alten Testament ist durchaus auch geregelt, dass Menschen auch wieder verschiedene Wege gehen können. Also Paare müssen nicht beieinander bleiben. Man kann, Mose hat gesagt, ihr könnt einen Scheidebrief ausstellen. Und jetzt konfrontieren die Pharisäer ja Jesus, wie sie das so oft tun, damit und sagen, ja, was sagst du denn dazu? Also im Alten Testament weißt du ja, steht das und das, aber was sagst du? Und er sagt, ja, also das ist euch schon so barmherzig aufgegeben, weil Gott sowieso weiß, dass ihr es nicht könnt. Also könnt ihr euch scheiden lassen, aber eigentlich ist es nicht richtig. Also Jesus ist eigentlich der, der jetzt ganz konservativ argumentiert und der auch da viel von der Freiheit wegnimmt und sagt, nee, also eigentlich ist das nicht so gedacht, sondern was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Nun muss ich Sie nicht langweilen mit irgendwelchen Statistiken, das können Sie alles bei Google selbst rausfinden, aber die Scheidungsstatistik, also ich habe mir sagen lassen, die Zahl der Trennungen sei wieder zurückgegangen. Aber Menschen gehen auseinander, ja, das ist so und da erzähle ich Ihnen gerade heute Morgen auch nichts Neues. Das Zweite, was wir heute Morgen gehört haben, ist, dass Jesus sagt, wenn ihr nicht zu Gott kommt wie Kinder, könnt ihr sowieso nicht zu ihm kommen. Also diese ganzen Menschen, die um Jesus rum sind, wollen die Kinder ja weghalten und dann sagt er, nee, gerade die sollen zu mir kommen und wenn ihr das nicht schafft, euch mir so zu nähern wie ein Kind, was ich übersetze in so vertrauensvoll, so liebenswürdig, Und so ohne Arglist, wenn ihr das nicht schafft, kommt ihr sowieso nicht in Gottes Reich. Das sind also die beiden, wenn man so will, Vorspiele zu dem, was wir jetzt dann noch als Drittes für die Predigt aufgegeben haben. Und da wird es nun ganz rund. Dieser 20. Sonntag nach Trinitatis, den nennt man auch den Familiensonntag, den Ehe- und Familiensonntag. Tatsächlich, so heißt der. Alle Sonntage haben ja so eine Bezeichnung. Und zu Familie gehört ja auch noch ein etwas anderer Aspekt. Also ich selber bin groß geworden in einer großen Familie mit Eltern und Geschwistern, aber auch mit Großeltern. Die wohnten bei uns im Haus. Und ich habe es gelernt, was es heißt, wenn drei Generationen unter einem Dach leben. In meiner jetzigen Arbeit im Palliativteam treffe ich immer mehr auf Menschen, die ganz für sich alleine leben. Also dieses Bild von Familie, dass Generationen unter einem Dach miteinander vereint sind, dass sie Tageszeiten, Jahreszeiten, Zeiten des Lebens, Feste und auch Abschiede miteinander feiern, dieses Bild gehört wohl auch ein ganz klein wenig einer anderen Zeit, einer Vergangenheit an. Aber um genau diesen Aspekt des Zusammenlebens der Generationen, der Familien und unter dem sozusagen leitenden Wort von Gottes guten Regeln geht es im Predigttext. Der das schreibt, dieser Predigttext, das ist, also den kennen wir nicht genau, der wird bezeichnet im Alten Testament als Prediger, wie sinnig. Und Sie kennen vielleicht aus dem Buch Prediger, aus dem dritten Kapitel, die Worte, alles hat seine Zeit. Werden hat seine Zeit, Vergehen hat seine Zeit, Leben hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit. Das ist aus dem Buch Prediger, das kennen Sie vielleicht. Und heute, die Worte sind aus einem anderen Kapitel und die heißen so. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen, die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind, wenn es finster wird, wenn sie durch die Fenster sehen, wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt. Und alle Töchter des Gesanges sich neigen, wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Weg, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich bläht und die Kaper aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Das ist allerfeinste alttestamentliche Lyrik. Da ist keine Alltagsfrage dahinter, da ist niemand herausgefordert, sag mal, wie siehst du das? Sondern da schreibt einer, dieser Prediger eben, mitten in einer Zeit der textlichen Überlieferung, die wir die Weisheit nennen, mitten in einer Zeit, wo all das so sehr in Frage steht, wo Menschen auch mit diesen weisheitlichen Überlieferungen, dazu gehört zum Beispiel Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, wo das so in Frage steht. Die Menschen können da nicht mehr so einstimmen. Und dann kommt dieser Prediger und der hat einen ganz anderen Duktus, der hat einen ganz anderen Gedanken, der sagt, alles ist eitel, alles ist nichtig, alles ist Tand. Er ist so einer, der vieles pessimistisch sieht, der so negativ an die Sachen rangeht. Und wenn Sie vielleicht den Text verfolgt haben, Sie haben nicht ein einziges Mal, ganz am Schluss, aber Sie haben in diesen vielen Beschreibungen des Lebens nicht ein einziges Mal das Wort Gott gehört. Dieser Mensch bezieht sein Dasein und sein Leben schon lange nicht mehr auf Gott. Und das macht eigentlich seine große Verlorenheit und auch seine Zerrissenheit aus. Dieser Mensch, der das schreibt, der beschäftigt sich, und da trete ich Ihnen jetzt nicht zu nahe, wenn ich sage, das trifft doch im Großen und Ganzen ganz gut die Zusammensetzung unserer sonntäglichen Gemeinden, der beschäftigt sich mit dem Älterwerden. Und wir sind allesamt, so wie wir hier sind, ich bin auch 50 plus, gehören wir doch durchaus zu der Gruppe, die sich mal aktiv damit beschäftigen könnte, wie das eigentlich ist oder wird mit dem Älterwerden. Ich habe in den Predigtvorbereitungen für diese Woche immer die dringende Mahnung gelesen, man sollte auf keinen Fall jetzt nur die älteren Menschen ansprechen, weil dann würden sich die vielen Jüngeren, die im Gottesdienst sind, die würden sich dann irgendwie nicht so richtig wahrgenommen fühlen. Ich finde, dass wir heute eigentlich eine Gruppe sind, in der wir ganz gut über das Älterwerden reden können. Außerdem ist es ja ein Thema, das kann ich auch sagen aus meiner Arbeit im Palliativteam, ist es ja ein Thema, mit dem man durchaus beginnen kann, sobald das Leben begonnen hat. Denn der Weg des Älterwerdens, der ist ja vorgezeichnet. Und mal ganz unter uns, wer weiß denn schon, wie alt er oder sie werden wird? Also geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, ein biografisches Alter von, wie das im Psalm heißt, das Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 und was daran köstlich ist, ist doch nur lauter Mühsal. Vielleicht geht es gar nicht um 70 oder 80 Jahre. Vielleicht geht es darum, wie wir leben, im Bewusstsein darauf gerichtet, dass dieses Leben endlich ist. Das geht vorbei. Wir bleiben hier nicht. Wir haben hier, sagt Martin Luther in seiner, wie ich finde, so treffenden Übersetzung, wir haben hier keine bleibende Stadt. Macht euch das klar, heute, jetzt, in eurem Leben. Und das sagt auch der Prediger, der zu uns heute spricht. Und er hat ein großes Problem. Er hat nämlich, er fühlt sich als ein Individuum, aber er findet, dass der Tod ein großer Gleichmacher ist. Vor dem Tod, eigentlich finden wir das ja was sehr Entlastendes, dass vor dem Tod sind alle gleich. Keiner hat eine Ausnahmeregelung, weil er mehr Geld hat oder keiner hat eine Ausnahmeregelung, weil er mal Präsident der Vereinigten Staaten war oder keiner hat eine Ausnahmeregelung, weil er besonders viel Gutes in seinem Leben getan hat. Nee, danach geht's einfach gar nicht. Der Tod ist der große Gleichmacher. Und was manche Menschen auch als eine Gerechtigkeit empfinden, das empfindet der Prediger als eigentlich eine ziemliche Reduzierung dessen, was er für sich so wichtig findet. Die Endlichkeit verwischt seine Individualität. Die Endlichkeit rückt aber mit jedem Tag näher. Je älter wir werden, und zwar ganz egal, in welchem Abschnitt des Lebens, je älter wir werden, desto mehr müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass dieses Hiersein, was wir so schön finden und in dem wir, also ich finde es schön, in dem wir uns auch so arrangieren, dass das endlich ist. Das müssen wir akzeptieren. Alle wollen auch gerne möglichst lange teilhaben an diesem Leben, wie man umgangssprachlich gerne sagt, alle wollen gerne alt werden, nur sein möchte es am Ende keiner so gerne. Und das sagt eben auch der Predigttext, ja, weil es auch eben nicht immer schön ist, alt zu sein. Diese Bilder, das sind wundervolle Bilder. Sie müssen sich einfach, heute Nachmittag ist ja nicht, naja, es regnet nicht, aber man kann sich ja die Bibel nochmal vornehmen und Prediger 12 nochmal lesen. Und da sind wunderbare Bilder gefunden dafür, wie dieser Mensch das Älterwerden beschreibt. Nämlich, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenig geworden sind und wenn es finster wird, sie durch die Fenster sehen. Und wenn die Türen an der Gasse sich schließen, das ist ein Bild dafür, dass Menschen schlechter hören beispielsweise. Und wenn die Stimme der Mühle leise wird, was wir auch von alten Menschen kennen, dass die Stimme leiser wird und sie sich hebt, wie ein Vogel singt und alle Töchter des Gesangs sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Weg. Und dann kommt ein besonders schönes Bild. Wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt, da sieht man so richtig, wie viel Mühsal dahinter steckt, wenn sie etwas auf sich lädt, aber es eigentlich nicht mehr so gut von A nach B transportiert bekommt. Das sind Bilder, wunderschöne Bilder, wie ich finde, aber Bilder, die auch ein Älterwerden beschreiben, bei dem der ein oder andere sich vielleicht in der Erklärung auch wiedergefunden hat. Und dann steht am Ende, und das kennen wir aus den Liturgien und aus den Abläufen am Grab, wenn wir Menschen verabschieden, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Hier kommt Gott, endlich. Man hat verseweise gelesen über die schönsten Bilder und denkt sich, ja, aber das steht doch in der Bibel, wo bleibt Gott? Und ganz am Schluss, da wendet sich dieser Prediger Gott zu. Und da schließt er noch einmal den Kreis. Ich hoffe, er hat ihn auch innerlich für sich schließen können und fügt es nicht nur so pflichtschuldig da ein, weil irgendwie ist es ja eine religiöse Überlieferung und da muss Gott einen Platz haben. Ich hoffe für ihn, dass er wirklich diesen Bogen für sich auch gefunden hat. Aber er kann uns ja ein bisschen egal sein, denn für ihn ist die Geschichte gelaufen. Er ist viele Jahrhunderte und Jahrtausende vor uns. Aber was ist mit uns? Kriegen wir den Bogen zu Gott? Kriegen wir das hin, dass wir in der Mühsal unseres Lebens, ist ja auch nicht immer nur Mühsal, aber doch vieles ist schon anstrengend und wenn man älter wird, dann nimmt die Anstrengung zu. Kriegen wir das hin, den Bogen zu Gott zu schlagen? Und wenn ja, wie kann das gehen? Vielleicht wollen Sie das von mir auch gerne hören. Wie soll das eigentlich gehen, Frau Pastorin Steinmeier, dass ich den Bogen wieder zu Gott finde? Weil eigentlich bin ich schon vor einer Weile ein bisschen aus der Kurve geflogen und ich weiß gerade gar nicht mehr so gut, wie das eigentlich geht, diesen Bogen wieder zurückzufinden. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin auch das ein oder andere Mal aus der Kurve geflogen. Und ich hatte auch das ein oder andere Mal Situationen, in denen ich dachte, jetzt bist du an dieser Stelle angekommen und schaute auf mein Leben und war nicht zufrieden. Ich war auch nicht wirklich unglücklich, aber der letzte Heiligabend war so eine Situation, dass ich dachte, na, hier sitzt du nun also mit deinem Talent. Und wo ist eigentlich mein Bogen zu Gott? Dann war es so, dass letztes Jahr, Sie erinnern sich, in der Corona-Zeit, man musste sich anmelden für den Gottesdienst an Heiligabend. Ich hatte mich nicht angemeldet. Und ich saß und ich hatte selber keinen Gottesdienst zu halten und ich fühlte mich so ein bisschen wie dieser Prediger, der das Gefühl hat, eigentlich alles ist Mühsal und wie komme ich jetzt wieder zurück. Dann bin ich an meinen Computer gegangen, so gegen 21 Uhr und habe gedacht, vielleicht kann ich mich online noch irgendwo für einen Heiligabend-Gottesdienst anmelden. Und es ging, das ging. Und dann bin ich zu Fuß schnell, weil der war um 22 Uhr, zu Fuß schnell durch die Nacht in Aurich in die Lambertikirche. Und da war der wieder, mein Bogen zu Gott. Aber das war mein aktives Tun. Und ich glaube, dass das ganz nötig ist. Ich glaube, dass es nicht gehen wird, wenn wir uns hinsetzen und warten, dass alles Gute auf uns herabregnet. Es wird nicht gehen, wenn wir uns hinsetzen. Wir können die Hände fromm in den Schoß falten und zu Gott beten, aber wir müssen auch einen kleinen Aufbruch hinbekommen. Wir müssen auch was wagen. Wir müssen auch mal bereit sein, sich nicht nur Heiligabend an den Computer zu setzen und sich noch irgendwo online einzuloggen, sondern wir müssen bereit sein, auf Gott wieder aktive Schritte zuzugehen. So wie Sie das ja heute Morgen gemacht haben. Sie sind aufgestanden, Sie haben vielleicht gefrühstückt und haben sich auf den Weg gemacht hierher. Sie wissen, dass das alles etwas länger dauert mit Einchecken und Luca und weiß ich nicht was. Sie gehen aktiv immer wieder Ihren Schritt auf Gott zu. Und dann dürfen Sie von hier eine ganz gewaltige und tröstliche Gewissheit mitnehmen, nämlich die, dass Gott auf Sie zukommt. Der lässt sie nicht auflaufen. Und wenn sie sich ihm zuwenden, in welcher Phase des Lebens auch immer, mit welcher Mühsal des Älterwerdens auch immer, wenn sie das wagen, dann begegnet er auch ihnen. Und so habe ich das erlebt. Und das ist nur so ein klitzekleines Erlebnis und das wird nie einfließen in irgendeine Überlieferung irgendeines gewaltigen Buches, aber es ist mein Erlebnis in mir drin, das mir sagt, es gibt immer wieder die Chance, sich Gott zuzuwenden. Gottesdienst, mein tägliches Gebet, die Art und Weise, wie ich mit Menschen liebevoll umgehe, die Art und Weise, wie ich versuche, Menschen zu verzeihen, das ist was, was mir nicht so oft so gut gelingt, oder auch die Art und Weise, wie ich versuche, in dieser Welt Gutes zu tun, meine Wege auf Gott zuzugehen. In dem Vertrauen, aber von hier aus sage ich Ihnen, in der absoluten Gewissheit, dass Gott auch auf mich zukommt. Amen. Und weil dahinter eine große Sehnsucht steckt, dass er auf mich zukommt, deswegen singen wir. Da wohnt ein Sehnen tief in uns. Stellvertretend für diese Kirchengemeinde und für den Kirchenvorstand darf ich Ihnen heute Folgendes abkündigen. Es wird gesammelt am Ausgang für die Diakoniekasse der eigenen Kirchengemeinde und es wird gesammelt für das Projekt oder für Zwecke, die überschrieben sind mit den Worten Wege aus der Armut. Als ich heute Morgen noch ganz kurz zu Hause am Schreibtisch saß, habe ich im Radio gehört, dass heute der internationale Tag zur Bekämpfung der Armut ist. Ich wusste ehrlich nicht, dass es diesen Tag gibt. Aber ich glaube, was uns auch gerade noch mal in den zurückliegenden Wochen und Monaten auch innerhalb der Corona-Pandemie deutlich geworden ist, ist, dass wir vielleicht nicht in diesem Kreis, in dem wir leben, aber dass es Menschen gibt, auch in unserer nächsten Nähe, die von Armut betroffen sind. Und ganz besonders häufig von Armut betroffen sind Kinder. Und was dann sehr tragisch ist, ist, dass sie wenig Chancen haben, beispielsweise auf Bildung, auf ähnliche Dinge mehr, die ihnen wiederum helfen könnten, aus dieser Armut zu entkommen. Und so ist es ein Teufelskreis. Und so finde ich es eine großartige Sache. Ich hatte dazu auch einen Abkündigungstext, aber den habe ich jetzt nicht mehr. Ich finde es eine großartige Sache, dass heute die Kollekte gesammelt wird, um Projekte zu unterstützen, wie Wege aus der Armut gefunden werden können. Aber ich will mal ganz spontan sein und Andreas Engels ist doch auch hier, ne? Wo ist er denn? Habt ihr auch gesehen? Genau. Und ihr macht doch auch Rückenwind, den Verein, genau. Und ich finde, wenn sowas Gutes schon hier vor Ort ist, wie Rückenwind, wo auch ganz tatkräftig nämlich Hilfe gegeben wird, auch um Menschen in sozial schwierigen Situationen weiterzuhelfen, dann ist das umso mehr ein Grund, heute, wenn Sie an Kollektenpott vorbeilaufen, die Tasche ganz weit aufzumachen. Und so danke ich für die Kollekten, die zurückliegend eingelegt worden sind, für die GSELC in Höhe von 55,43 Euro, für die Diakoniekasse am letzten Sonntag 48,90 Euro, für die Kollekte anlässlich einer Taufandacht 122,19 Euro und für die Kollekte vom Kindergottesdienst, super, wenn die Kinder auch schon lernen, dass Geben etwas sehr Seliges ist, in Höhe von 10,03 Euro. Und dann gab es noch einen Geburtstagsdank für die Kirchengemeinde Westrauderfehn in Höhe von 50 Euro. Allen Geberinnen und Gebern sei herzlich gedankt und Gott segne die Verwendung ihrer Gaben. Auf dem Altar steht hier, liegen Karten und die sollen Sie sich nach dem Gottesdienst gerne mit nach Hause nehmen oder Sie bringen diesen Gruß in das Haus eines Menschen, der krank oder einsam ist. Am kommenden Sonntag, den 24. Oktober, ist hier wieder Gottesdienst um 10 Uhr mit Pastor Friedrich Dresch-Rosendahl. Die sind gerade alle auf Familienfreizeit, deswegen darf ich heute vertreten. Und ich habe auch diese Woche bis zum nächsten Samstag die Vertretung für Pastor Dresch-Rosendahl. Das war's, glaube ich. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Geh unter der Gnade.
Thank you. warten kann. Nicht gedacht, dass da noch eine Strophe kommt. Zu Fürbitte und Vater unser darf ich Sie bitten, aufzustehen.
Gütiger Gott, unser Vater und unsere Mutter, du hast uns geschaffen als Männer und Frauen, damit wir uns lieben und ergänzen. Und so bitten wir dich, für Menschen in dieser Welt, Männer, Frauen, Männer und Männer, Frauen und Frauen, dass sie Freundschaft und Liebe entdecken, dass sie gute Erfahrungen machen und durch Enttäuschung lernen. Wir bitten dich für alle, die ihr Leben miteinander teilen, um Gewissheit für ihren Weg und um Kraft, eine gemeinsame Entscheidung durchzuhalten. Wir bitten dich für alle, die in ihrer Ehe und Partnerschaft glücklich sind, dass sie weiterhin aneinander und miteinander wachsen und sorgsam miteinander umgehen. Und wir bitten dich für die, die es schwer miteinander haben, dass sie sich offen aussprechen, dass sie sich um Verständnis bemühen und gemeinsam nach gangbaren Wegen suchen. Nicht alles, was wir wissen, wie es zu tun sei, tun wir in deinem Sinne. Nicht überall folgen wir deinem Wort. Auch wenn du uns sagst, was gut ist, wir verstoßen so oft dagegen. Und so bitten wir dich für alle Menschen an diesem Morgen, die das Gefühl haben, gegen deine Worte verstoßen zu haben, dass sie erfahren, dass du dich ihnen immer wieder liebevoll näherst. Du bist für uns da, wo wir sind, was wir auch tun und wie weit wir uns auch von dir entfernt haben. Alles, Gott, was wir mitbringen aus der letzten Woche und was wir mit hineinnehmen in die neue Woche, das legen wir in die Worte, die wir von Jesus Christus selbst gelernt haben und beten zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Sonntag und in die neue Woche im Frieden und mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.